Was haben wir alles gelernt vormittag? Eine Menge Sachen, ja. Hauptsächlich über die Unterschiede zwischen dem jüdischen und griechischen Denken. Und ich möchte es nochmal betonen, das ist nicht der Unterschied zwischen gut und schlecht. Wir müssen nicht in der Dimensionen denken, schwarz-weiß. Alles und das Leben selbst hat viele Schattierungen. Deswegen müssen wir uns nur bewusst sein, dass wir mit einem Buch zu tun haben, die einem hebräischen Denkweise geschrieben ist. Und wenn wir so hochmütig wären und sagen würden, wir können ohne jüdische Brille beziehungsweise ohne jüdische Elemente unsere Bibel verstehen, dann bliebe uns nur ein schmales Heftchen mit den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Warum habe ich das gesagt? Warum 11 Kapitel? Was beginnt im Kapitel 12? Die Berufung Abrahams. Gott ruft einen Menschen, der selbst von Nationalität her nicht jüdisch ist, und er gibt ihm einen Auftrag. Und durch diesen Menschen entfaltet Gott seine Geschichte mit der Menschheit, wo er durch seinen Volk auf die ganze Menschheit wirkt. Deswegen sage ich immer wieder, um die Lehre Jesu und sein Leben besser zu verstehen, es gibt nur einen einzigen Weg. Back to the roots. Wir möchten zu den Wurzeln gehen. Und jetzt möchte ich mit uns ein Beispiel betrachten. Ich bin immer noch bei dem Unterschied zwischen Griechischen und Hebräischen und etwas daraus lernen. Es geht um einen Begriff, das Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes. Die hebräische Bibel lehrt, Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Ist das eine komplizierte Aussage? Ich würde sagen, nein. Aber selbst so eine einfache Aussage wird von Juden und Nichtjuden unterschiedlich erklärt. Was empfinden wir in einem westlich-kulturellen Kontext Lebende und in einem hellenistisch-griechischen theologischen Kontext geprägte Christen, wenn wir sagen, ich bin Ebenbild Gottes? Normalerweise denken Menschen, ich bin das. Also es geht um einen Standpunkt. Im Hebräischen haben wir aber, halten Sie sich fest bitte, 70 Betrachtungsweisen dieser Aussage. Warum 70? 70 ist eine symbolische Zahl. In der Bibel haben die Zahlen sehr wichtige Bedeutung. Es gibt auch eine jüdische Wissenschaft, die sich speziell mit den Zahlen beschäftigt. Vielleicht hat einer oder der andere das gehört. Das heißt Gematria. Gematria, das ist die biblische Wissenschaft, wie man die Zahlen deutet, wie man mit den Zahlen umgeht. Und die Zahl 70 ist auf jeden Fall sehr wichtig in der Bibel. Zum Beispiel 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 18. 2. Mose 20, 18, das ist die Geschichte, wo Gott seinem Volk auf dem Berg Sinai die 10 Gebote gibt. Und dort heißt es in den meisten deutschen Übersetzungen, das ganze Volk empfand die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes, Singular. In der hebräischen Original steht etwas anderes. Da steht geschrieben, das ganze Volk sah, nicht empfand, sondern sah. Fragen Sie mich nicht, wie man die Stimmen sehen kann, aber das ist schon ein mystischer Bereich. Sah die Stimmen Gottes, Plural. Natürlich könnte man nicht, ich weiß nicht, wie der Elberfelder Bilder das Bibel übersetzt hat, sie ist am genauesten, aber wahrscheinlich wäre das blöd, auf Deutsch sowas zu übersetzen, dann würde kein Mensch das verstehen, was bedeutet das, ja? Aber es gibt ein hebräisches Kommentar zu diesen Bibelstellen und dieser Kommentar sagt, die Stimme Gottes ging aus und teilte sich in 70 Stimmen und 70 Sprachen. Warum? Damit alle Völker das verstehen können. Es gibt ein hebräisches Ausdruck, Shevi'im Panim le Torah. Das bedeutet, die Torah, die Weisung Gottes, hat 70 Gesichter. Also zurück zum Aussage, ich bin Ebenbild Gottes. Wir haben damit angefangen. Wir denken, es geht um unser Sein. Ich bin das. Im Hebräischen bedeutet diese Aussage etwas ganz anderes. Wenn der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dann ist er ein Wesen, Achtung, ein Wesen, der fähig ist, mit Gott zu kommunizieren. Das bedeutet Ebenbild Gottes. Dass er fähig ist, Gott gegenüber zu stehen, so dass Gott auch mit ihm kommunizieren kann. Dabei ist Folgendes zu beachten. Im hebräischen Denken geht es selten um ein Sein, sondern immer um ein Werden. Ein Geschehen ist gemeint. Was heißt also für einen Juden, dass er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist? Das bedeutet, dass Gott mit ihm sprechen kann. Ganz einfach. Und dass auch er mit Gott sprechen kann. Ein Geschehen ist gemeint. Ist das verständlich? Und Ding, Sache. Auch, ja. Genau. Das ist die Feinheit der hebräischen Sprache. Genau, danke. Und neben den unterschiedlichen Denkweisen gibt es noch etwas sehr Wichtiges, was wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir die Texte vom Neuen Testament verstehen wollen. Ich habe heute schon den Begriff Hermeneutik erwähnt. Hermeneutik kommt vom griechischen Hermeneo, das heißt lege aus oder ich übersetze das, ja. Das ist die Wissenschaft über die Auslegung und das Verstehen der Bibel. Um das besser euch rüberzubringen, die meisten von euch kennen Hermes Paket Shop. Stimmt? Ja. Was ist die Aufgabe von Hermes Paket Shop? Was bringen? Richtig bringen, die Sendung von einem Absender zu einem Empfänger. Das Bild ist klar. Und das ist die Aufgabe von Hermeneutik. Die Botschaft vom Absender, vom oben, vom Himmel, zu dem Empfänger, zu uns Menschen zu bringen. Wer war der Hermes? Hermes war der Gott, wie heißt es, der Götterbote, ja. Also er brachte diese göttliche Botschaft zu den sterblichen Menschen. Okay, wenn wir über die biblische Hermeneutik sprechen, dann geht es darum, ob und wie wir die biblischen Texte verstehen und auslegen. Und an dieser Stelle kommt wieder eine Frage. Sie merken, wie oft ich mich mit den Fragen beschäftige. Und das ist wieder typisch einen jüdischen Stil. Wir müssen an alle Sachen eine Frage stellen. Wir dürfen nicht alles schlucken, was uns von vorne gesagt wird. Wir müssen lernen zu überfragen, nachfragen und so weiter. Und an dieser Stelle muss eine Frage kommen. Wozu braucht man eine Auslegung? Wozu braucht man eine Auslegung? Genügt es nicht einfach, die Bibel zu lesen und danach zu handeln? Ich kenne viele Christen, die da diese These vertreten. Die Bibel zu lesen und danach zu handeln. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, gibt es wirklich irgendwelche Regeln, nach denen die Bibel verstanden sein will? Eine der Lieblingswitze meines ehemaligen Lehrers war folgendes. So kann man die Bibel falsch anwenden. Wir nehmen die Bibelstelle aus Matthäus 27, Vers 5. Und dort steht geschrieben, und Judas erhängte sich selbst. Und Judas erhängte sich selbst. Und zu diesem Vers nehmen wir einen Vers aus Lukas 10, 37. Gehe hin und tu das Gleiche. Welche Hermeneutik kommt jetzt? Wie können wir das anwenden? Oder anders. Zum Beispiel die Aussage von Jesus. Die Aussage von Jesus in Matthäus 19, 18. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An dieser Stelle ist eine Zwischenfrage. Ist es ein neuer Gedanke, was Jesus hier lehrt? Wo hat er das her? Aber echt viele Leute wissen das nicht. Sie wissen das nicht, dass Jesus an dieser Stelle wörtlich die Tora zitiert. 3. Mose 19, 18. Ist das wichtig? Das ist wichtig, auf jeden Fall zu wissen, dass Jesus keinen Neuen Testament gehabt hat. Das ist uns auch nicht immer bewusst. Die Tora war seine Bibel und alles, was Jesus sagte, war schon in irgendeiner Form in der Tora vorhanden. Das ist das eine. Das andere ist viel wichtiger, wie wir diese Aussage Jesu verstehen und auslegen. Wie wir diese Forderung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in unserem normalen, täglichen Leben anwenden. Ich würde vorschlagen, jetzt ein bisschen eine kreative Arbeit. Ich möchte euch ein paar Minuten geben, dass sie mir die Fragen formulieren zu dieser Aussage. Ich möchte gerne ein paar Fragen von euch bekommen. Sie lesen in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was interessiert euch bei dieser Aussage? Welche Frage könnt ihr zu dieser Aussage stellen? Wer ist mein Nächster? Sehr gut. Noch? War das deine Frage auch? Was bedeutet lieben? Ja. Was noch? Wer bin ich selber, damit ich weiß, wie man sich selber lieben kann? Ja? Wer bin ich selber? Ja? Das ist eher dem Hebräischen ähnlich. Ja, eher. Mhm. Okay, darf ich euch meine Version von den Fragen einblenden? Also gut. Ich habe auch mich bemüht, einige Fragen zu stellen. Manche sind so genauso wie eure Fragen. Was bedeutet es zu lieben? Was ist keine Liebe? Und wer bestimmt, was Liebe ist und was nicht? Jetzt kommt natürlich die Frage, wer ist unser Nächster? Ist es nur unser Nachbar nebenan? Oder ist es ein jeder, zu dem wir Kontakt haben? Oder ist es ein jeder einzelne Mensch auf dieser Erde? Und die letzte Frage ist auch sehr wichtig. Was passiert, wenn die Definitionen von Liebe auseinandergehen? Solche Fragen und die Fragen, die wir jetzt gesammelt haben, sie zeigen uns, man kann nicht einfach tun, was die Bibel sagt. Wir brauchen eine Auslegung. Die Bibel muss ausgelegt werden. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, erzählt Jesus das Gleichnis über den barmherzigen Samariter. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch dieses Gleichnis kennen. Stimmt? Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten von euch die christliche Auslegung dazu kennen. Sie haben mindestens 5 oder 10 Predigten in eurem Leben dafür gehört, oder? Das ist das populärste Thema. Ich möchte euch auf einige Punkte in dieser Geschichte aufmerksam machen, die die jüdische Auslegung betreffen. Die erste Beobachtung zu dieser Geschichte. Wer ist der Gesprächspartner von Jesus? Wem erzählt er diese Geschichte? Sollen wir die Geschichte lesen? Hat jemand das auf? Lukas 10, ich habe jetzt nicht auf meinem Bildschirm das parat. Aber vielleicht kann einer oder der andere sich daran erinnern. Wer ist der Gesprächspartner? Bitte? Danke, danke. Ein jüdischer Schriftgelehrter. Ein jüdischer Schriftgelehrter. Mit anderen Worten, das können zwei Kategorien von Menschen sein. Entweder ist es ein Priester, auf Hebräisch Kohen, oder ein Levit. Also ein Priester oder ein Levit. Er vertritt diesen Mensch, der Gesprächspartner von Jesus, der Gesetzlehrer, vertritt eine exklusive Definition des Begriffs Nächster. So verstehe ich aus dieser Geschichte. Und warum? Weil seine Frage, wer ist mein Nächster, setzt voraus, dass einige Leute eben kein Nächster sind. Verstehen Sie das? Er will diese Definition haben, ja? Jetzt zweite Frage zu dieser Geschichte. Was wissen wir aus der Geschichte, der Bibel über die Beziehungen zwischen Juden und Samaritanern? Juden und Samaritaner, was wissen wir? Aber warum war die Feindschaft? Warum haben sie einander nicht gemocht? Mischvolk, was für ein Mischvolk? Okay, eher assyrische Gefangenschaft als babylonische, ein paar Jahrhunderte, aber macht nichts. Oh, ja, danke euch. Ja? Sehr gut, sehr gut. Unterschiedliche Anbetung. Jetzt passen Sie auf. Die meisten von diesen Punkten können wir aus der klassischen Geschichte wissen. Aber uns fehlt etwas, was wir nur aus der jüdischen Tradition verstehen können. Einerseits gab es eine langhaltige Feindseligkeit zwischen beiden, zwischen Juden und den Samaritanern. Warum? Dazu ein paar Punkte. Erster Punkt, jeweils verschiedene Orte des Tempels. Die Juden haben einen Tempel in Jerusalem, die Samaritaner haben ihr Tempel auf dem Berg Garizim. Wo ist das heute? Das ist der heutige Nablus, das Zentrum von der palästinensischen Autonomie. Genau, ja, genau. Okay, Juden haben den Tempel auf dem Berg Zion, die Samaritaner haben den Tempel auf dem Berg Garizim. Zweiter Punkt, was wir nur aus der jüdischen Tradition verstehen können, verschiedene Versionen von dem Wort Gottes. Die Samaritaner haben ihre eigene Tora. Die Samaritaner glaubten nur an die 5 Bücher Mose und Propheten haben sie nicht berücksichtigt. Die Propheten waren für sie keine Geschichte. Ja? Weiß jemand, wie es mit dem samaritanischen Tempel umgegangen wurde? Weiß jemand davon? 127 vor Christus wurde der Tempel zerstört. Wer hat das gemacht? Ein makkabäischer König. Ein makkabäischer König, ich glaube, das war der Alexander Janäus, der hat den Tempel zerstört. Und seit dieser Zeit gibt es wirklich nur die Auseinandersetzungen. So, und die samaritanische Bibel, das muss man auch wissen, sie hat auch eine zusätzliche Weisungen, die die hebräische Bibel nicht hat. In diesen zusätzlichen Weisungen wurde ausdrücklich betont, dass das Zentrum der Gottesoffenbarung ist auf dem Berg Garizim. Das war für sie wichtig. Verstehen Sie, ja? Dritte Punkt, das sind die drei Punkte. Also erster Punkt war verschiedene Orte des Tempels, zweiter Punkt verschiedene Offenbarungen und dritter Punkt alternative Priesterlinie. Alternative Priesterlinie. Allerdings bezeichnet, das ist ja eine Seite der Medaille, ja, die die Beziehungen zwischen ihnen verschlechtert hat. Andererseits bezeichnen die früheren jüdischen Rabbinern Samaritaner als Israeliten. Wenn wir die Talmud lesen, da gibt es ganz klare Aussagen, die Samaritaner sind auch Israeliten und kein anderes Volk. Warum ist das wichtig? Alles diesen Hintergrund, historischen Hintergrund, weil das Geschehen ist, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter darf nicht so verstanden werden, Achtung, dass es unter Nächsten auch nicht Juden versteht. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ja innerjüdische Diskussion. Nicht, dass ein Samaritaner gleich einem Christ und der Jude ist anders, ja? Nein. Sonst gleich haben wir Ersatztheologie in diesem Gleichnis, ja? Nein, so geht's nicht. Dieses Gleichnis erwähnt die Nichtjuden überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Samaritaner waren im Augen der Juden Israeliten, die sich gegen das jüdische Verständnis ihrer gemeinsamen Tradition wandten. Verstehen Sie? Aber immer noch, ich kann das vergleichen vielleicht mit Pfingstler und die Baptisten. Wir sind alle Christen, ja? Und irgendwann kommen wir unter einem Dach zusammen. Pfingstler können gerne die Zungenrede sprechen und die Baptisten können gerne taufen, aber wir haben ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Und so ist auch hier. Jetzt schauen wir auf die Zusammenfassung. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Gleichnis. Wir schauen auf die Zusammenfassung, die, dass der Messias uns zu seinem Gleichnis macht. Er sagt, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und der Gesetzlehrer sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Merkt ihr, das Gleichnis beantwortet die Frage von dem Gesetzlehrer nicht. Der hat eine ganz andere Frage gestellt. Das Gleichnis beantwortet seine Frage nicht. Und die Frage ist, wozu ist das Gleichnis überhaupt da? Die Antwort ist, um zu zeigen, wie man lieben soll. Das ist die Antwort. Wie man lieben soll. Das Gleichnis zeigt dem jüdischen Lehrer, was ein Nächster tut und definiert nicht, wer der Nächste ist. Verstehen Sie? Das ist das typisch hebräische Heranweise, wie man das erklärt. Und dabei ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Liebe im Neuen Testament kein Gefühl ist, keine Schmetterlinge im Bauch, sondern ein, helfen Sie mir, ein Tun. Liebe, das ist ein Tun. Ich möchte euch gerne einige Zitate dazu bringen und bitte, werfen Sie mir nicht vor, dass ich euch in eine Gesetzlichkeit führe, ja? Das bin ich nicht, das ist das Neue Testament. Schauen Sie mal. Liebe im Neuen Testament, liebe Kinder, Johannes, wir wollen nicht nur davon reden, was wir einander lieben, sondern unser Tun soll ein glaubwürdiges Beweis unserer Liebe sein. Übrigens, Johannes war das Liebesapostel, nennt man ihn. Er spricht nur über die Liebe. Man könnte denken, er spricht über das Gefühl, ja? Dann Jakobus. Jakobus 2, Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseren Herrn gehorcht, ja? königliches Gebot, wie es in dem Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Viele Christen können das nicht zusammenbringen. Was heißt Gebot und Liebe? Sie sagen entweder Gebote oder die Liebe. Oder die Liebe ersetzt die Gebot. So etwa in die Richtung. Die meisten von uns kennen die goldene Regel. Behandle andere so, wie du von ihnen behandeln werden willst. Was sagt Jesus in diesem Zusammenhang? Er sagt genauso. Guck mal, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Aber tut, vergessen Sie nicht bitte, tut das. Ja, das ist das Gesetz und die Propheten. Aber die Einzigartigkeit Jesu liegt darin, dass er der Erste war, der die goldene Regel mit dem Gebot in der Tora aus 3. Mose 19 zusammen verbindet. Das hat vor Jesus niemand gemacht. Das war seine Einzigartigkeit, dass er verbindet das mit dem Gebot in der Tora. Und an dieser Stelle können wir uns fragen, und was ist ja Besonderes daran? Wieder, ist das wichtig? Natürlich ist das wichtig. Und warum ist das wichtig? Als die Gemeinde Jesu am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus langsam nicht jüdisch wurde, änderte sich die Bedeutung vom Liebesgebot. Die Bedeutung von Liebesgebot im griechisch-philosophischen Denken wurde geändert. Man trennte die Aussage Jesu aus dem Neuen Testament von der Gebot aus 3. Mose 19, aus dem sie ursprünglich stammt. Was bedeutet das? Das heißt, die Tora war nicht mehr Maßstab für diese Interpretation. Wir interpretieren das Neue Testament nur mit dem Neuen Testament. Aber das geht nicht. Die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Und für die Juden dagegen war die Nächstenliebe das zentrale Punkt der Auslegungsprinzipien der Tora. Und das ist der Unterschied. Das ist das große Unterschied. Das zentrale Auslegungsprinzip, kennt ihr das hebräische Wort Chesed? Hat jemand davon gehört? Also Chesed, das ist das Gnade oder die Barmherzige. Ja, das ist das zentrale Auslegungsprinzip für die Gotteswirkung in dieser Welt. Zu dem, was ich jetzt in den letzten 15 Minuten gesagt habe, habt ihr irgendwelche Fragen? Darf ich eine Frage stellen? Ist es nicht in eurem kulturellen Kontext gewohnt, öffentlich Fragen zu stellen? Wenn das nicht ist, dann werde ich nicht mehr fragen, ob ihr Fragen habt, Leute. Ich möchte euch nicht blamieren. Auf keinen Fall. Okay, dann machen wir noch ein kleines Schritt nach vorne. Wir haben mit euch über die Liebe gesprochen. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nehmen wir mal an, wir haben die Antworten auf diese Frage bekommen. Echt ausführlich haben wir die Antworten darauf bekommen über die Liebe. Welche wäre nach dem jüdischen Verständnis der nächste Schritt? Das gefällt mir, dass ihr mit mir zusammenarbeitet. Sehr gut, ihr seid auf die richtige Welle. Zur Zeit Jesu, diskutierten Rabbiner mit ihren Schülern stundenlang, tagelang über die Frage, was bedeutet, einen bestimmten Text in die Tat umzusetzen. Das war das Inhalt ihrer Diskussion. Wenn ein Jünger eine falsche Auslegung gebracht hatte, sagte der Rabbi, du hast das Gesetz aufgehoben. Hat der Junge ins Schwarze getroffen, dann sagte der Rabbi, du hast das Gesetz erfüllt. Kommt es euch bekannt vor? Ha, jetzt kommen wir dahinter, was Jesus meint mit seiner Aussage. Ja? War da, und wenn der Rabbi sagte ihm, du hast das Gesetz aufgehoben, damit meinte er, dass die Auslegung weit von dem entfernt war, was Gott meinte. Und wenn der Junge richtig antwortete, dann sagte der Rabbi, du hast das Gesetz erfüllt. Und ich komme nochmal auf die Aussage Jesu in der Bergpredigt Matthäus 5, Kapitel, Vers 15, 5, 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben oder aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Jetzt versteht ihr, was Jesus gemeint hat? Wie viele Leute, wie viele Gemeinden streiten über diese Aussage, Jesus hat es erfüllt, wir brauchen nicht zu erfüllen oder wir brauchen zu erfüllen. Das ist ja ganz anderen Sinn bei diesen Aussagen. Ja? Okay, was wir jetzt festgestellt haben, wir brauchen eine Auslegung. Es gibt christliche Auslegungsmethoden und es gibt jüdische Auslegungsmethoden. Da wir heute die Bibel aus der jüdischen Perspektive betrachten, möchte ich euch kurz auf die jüdische Auslegungsmethoden hinzuweisen. Und ich denke, das wäre wichtig für euch. Ihr seid alle Bibelleser. Und ich hoffe sehr, und ich gehe davon aus, ihr seid heute nicht nur aus Neugier dabei. Ihr wollt etwas mehr verstehen. Ihr wollt etwas mehr verstehen, ihr wollt mehr Gott dienen und ihr wollt ihn aus dieser jüdischen Perspektive verstehen. Deswegen möchte ich euch auf diese jüdische Auslegungsprinzipien hinweisen. Und dabei eine kleine Bemerkung, es ist nur einen oberflächlichen Blick. Wir brauchen mindestens ein paar Wochen Zeit, um uns ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Deswegen möchte ich euch nur diese Sache vorstellen. Kommt dieses Wort euch bekannt vor? Was kann man daraus ablesen? Richtig, Paradies, ja, Paradies. Das Wort Pardes bezeichnet, oder das ist ein, wie heißt den Begriff? Akronym, danke. Gut, dass wir kommunizieren können, so. Akronym, ja, das ist die Zusammenfassung von vier verschiedenen Begriffen und das heißt vier Formen der jüdischen Auslegung. Gibt es zu diesem Satz eine Frage? Jetzt denkt bitte jüdisch. Warum vier, Leute? Das ist die richtige Frage, oder? Warum vier? Wir müssen eine Antwort liefern, ja. Es gab im Mittelalter, im früheren Mittelalter, lebte ein ganz berühmter jüdischer Ausleger, er heißt Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzchak. Ganz populär jüdische Auslegung, seine Auslegung zu der Torah ist die grundlegende Auslegung für die jüdischen Studenten heute. Er lebte zeitweise in Worms. Wer von euch war in Worms? Also Leute, meine Empfehlung, besuchen Sie bitte Worms und gehen Sie auf den ältesten Friedhof in Deutschland und dann besuchen Sie bitte jüdisches Museum dort. Es ist wirklich lohnenswert, das jüdische Museum und die alte Mikwe. Wisst ihr, was eine Mikwe ist? Eine jüdische Tauchbad, ja? Ist alles erhalten geblieben von der Zeit Rashi. Also, der Rashi kommentierte diesen Satz und sagte Folgendes. Man kann das mit einem Tisch vergleichen. Der Rashi sagte, man kann das mit einem Tisch vergleichen, zu dem Gott uns täglich einlädt. Und zu diesem Satz gibt es wieder eine Frage, aber warum Tisch? Ja? Das ist ja ziemlich populär in dem Mainstream-Judentum. Man vergleicht ein Leben, das eigene Leben, mit einem Tisch. Das heißt im Hebräisch, es gibt auch einen speziellen Begriff, das heißt Shulchan Aruch. Shulchan Aruch bedeutet gedeckter Tisch. Und was versteht man unter dem gedeckten Tisch? Das bedeutet, Gott hat alles vorbereitet, was für ein erfülltes Leben nötig ist. Unsere Aufgabe ist nur, das Richtige auszuwählen. Unsere Aufgabe ist nur, das Richtige auszuwählen. Und der Tisch hat vier Füße, der Standardtisch. Ja? Deswegen gibt es vier Formen. Vier Formen der jüdischen Auslegung. Die andere Interpretation sagt, es gibt im 1. Mose Kapitel 2 vier Flüsse. Vier Flüsse, die aus dem Paradies fließen. Erinnern Sie sich? Ja? Das sind auch die Erklärung für diese vier Formen. Okay, was bedeuten diese vier Formen der jüdischen Auslegung? Das erste Wort heißt auf Hebräisch Pshat. Pshat bedeutet das einfache Text, so wie es in der Bibel steht. Einfache wörtliche Bedeutung des Textes. Das zweite Wort heißt auf Hebräisch Remes. Remes bedeutet ein Hinweis. Ein Hinweis, eine Anspielung, eine Allegorie. Vielleicht einer oder der andere von euch lernt Hebräisch. Das ist ja sehr gut zu vergleichen mit dem modernen Wort, hebräisches Wort für Ampel. Ampel heißt auf Hebräisch Ramsor. Ampel ist auch ein Hinweis. Wir kommen jetzt gleich dazu. Ja? Der dritte Konsonant, D, steht für das Wort Drasch. Vielleicht hat jemand von euch das Wort Midrasch gehört. Das kommt aus dieser Tradition. Ja? Drasch ist eine interpretative, homiletische Bedeutung des Textes. Das heißt eine Predigt, Homiletik. Und die letzte Konsonante steht für das Wort Sod. Sod bedeutet Geheimnis. Einfache Bedeutung, wörtliche Bedeutung des Textes, ein Hinweis, eine Predigt oder Interpretation und ein Geheimnis. Jetzt möchte ich, wir werden einige Zeit lang mit diesen Begriffen uns beschäftigen. Lass uns ein Beispiel bringen für alle vier Methoden. Wir fahren Auto, das kann jeder sich damit identifizieren, das ist gut. Wir fahren Auto und sehen ein Stoppschild. Was bedeutet das? Nach allen vier Methoden, was bedeutet das? Okay, Pshat, wörtliche Bedeutung. Man muss bremsen, um nicht auf ein anderes Auto aufzufahren. Ist das normal? Ja? Wörtliche Bedeutung. Okay, ein Hinweis. Ein Hinweis. Wenn du nicht anhältst, bekommst du eine Strafe. Das ist ein Hinweis. Jetzt wird ein bisschen schwieriger. Was wäre ein Drasch? Was ist der Drasch bei uns? Interpretation, ja, Auslegung. Was wäre ein Drasch zu dieser Situation? Drasch wäre folgendes: Wenn der Mensch Halt macht, demütigt er sich selbst. Wenn ein Mensch Halt macht, demütigt er sich selbst. Er zügelt seinen Stolz. Normalerweise denkt ein Autofahrer, ich bin der König. Bei manchen gibt es überhaupt kein Vorfahrtgewehr. Und wer dann am Stoppschild anhält, dann was macht er? Er übt die Selbstkontrolle aus. Was wäre denn Sod? Der Sod wäre es folgendes. Wir leben nicht in einem Chaos. Wir leben nicht in einem Chaos. Die Welt funktioniert nach einer Ordnung. Und wenn ich ein Stoppschild beachte, dann akzeptiere ich diese Ordnung. Ist das verständlich? Könnt ihr wagen, diese Regel auf die Bibel anzuwenden? Das ist nicht einfach, ja, klar. Deswegen diese große Diskussion in der Bibelschule, ja. Schaut mal, ich möchte euch noch etwas Wichtiges dazu sagen. Wofür braucht man übrigens eine sehr wichtige Notiz zu diesem Ganzen? Man kann ohne das auch leben. Ich kenne eine Menge gute Christen, die mit den vier geistlichen Gesetzen zufrieden sind. Kennt ihr die vier geistlichen Gesetze? Du bist Sünder, Jesus starb für dich, jetzt nimmst du ihn an, du bist ein geretteter Sünder und gehst irgendwann ins Paradies und wirst entrückt. Fünfte Regel, ja. Und ich kenne viele Leute, die damit wirklich zufrieden sind und sie leben damit. Anscheinend gehört ihr zu einer anderen Kategorie, wenn sie heute dabei sind. Ja. Okay, wozu brauchte man diese vier Formen der Auslegung? Die Bibel ist ein Buch, das sehr komprimiert ist. Komprimierung, verstehen Sie das Wort? Gut. Wenn wir zum Beispiel über den Bau des Turmes zu Babel lesen, weiß jemand auf Anhieb, wie viel Platz nimmt das in der Bibel? Vier Verse, Leute. Sogar nur drei, glaube ich. Drei Verse, ja. Wenn ein solches Ereignis heute stattfinden würde, dann kämen die Reporter aus der ganzen Welt, stimmt? Dann die Medien würden wochenlang darüber berichten und hunderte Seiten würden darüber geschrieben. Später würden die Leute darüber promovieren und wieder tausende akademisch-wissenschaftliche Ausarbeitungen schreiben. Aber wir haben nur drei Verse. Wir haben nur drei Verse in der Bibel über ein solches großartiges Ereignis. Das betrifft übrigens auch so ein weltweites Geschehen wie Sintflut. Ein bisschen mehr, zweieinhalb Kapitel. Nur zweieinhalb Kapitel für so ein Ereignis. Also, meine These ist, nochmal anatolisch, ja, es ist eine Komprimierung. Diese Texte verlangen nach einer gründlichen Auslegung. Man kann das mit einer modernen Situation vergleichen. Sie wollen ein Haus, nehmen wir mal an, Sie wollen ein Haus für die Großfamilie bauen. Wenn ich ein solches Haus irgendwo in den Pampas bauen will, dann habe ich überhaupt kein Problem. Er kann riesig groß und breit werden. Aber wenn ich ein Haus inmitten von Wien haben möchte, ja, dann habe ich ein Problem mit der Fläche, ja. Ich habe ein begrenztes Bauplatz zur Verfügung. Das heißt, ich muss entweder in die Tiefe gehen, das ist der Untergeschoss, oder in die Höhe, ein Wolkenkratzer. Und wenn ich einen Wolkenkratzer gebaut habe und alle Menschen dort im Wolkenkratzer besuchen möchte, wo fange ich an? Wo beginne ich? Natürlich im ersten Stock, ja, im ersten Stock und dann gehe ich im zweiten Stock und so weiter. Die Bibel ist ein Buch aus 66 Stück, ja? 66 Bücher. Es ist sehr komprimiert. Das bedeutet, dass die Informationen in der Bibel sind in den Schichten angelegt worden. Und die hebräischen Auslegungsmethoden, so wie Pardes, das ist ja eine davon, sie helfen uns, jede diese Schicht zu besuchen und zu begreifen. Also nochmal zu diesem Bild. Paradies, vier Formen der jüdischen Auslegung. Ich möchte das jetzt ein bisschen in die Tiefe damit gehen, damit Sie das ein bisschen verstehen. Pshat, die wörtliche Bedeutung des Textes ist gleichzeitig die wichtigste Bedeutung. Die wichtigste Bedeutung, die andere Ebenen, die andere drei Ebenen können nicht über die wörtliche Bedeutung hinausgehen. Sie dürfen die wörtliche Bedeutung nicht außer Kraft setzen. Jetzt die zweite Ebene, Ramsor, das Hinweis. Remes, das war eine Hinweisebene. Können Sie sich noch erinnern? Hinweis, ja? Der Ampel. Zum Beispiel, wie funktioniert das? Zum Beispiel, Sie wollen etwas über den Charakter einer Person in der Bibel erfahren. Wo muss man schauen? Schauen Sie bitte auf seinen Namen. Die meisten Namen in der Bibel haben eine prophetische Bedeutung. Heute ist es anders. Ich weiß nicht, warum ich als Anatoli genannt wurde. Weißt du, Peter, warum du Peter bist? Vielleicht als heilige Petrus, ja? Etwa in die Richtung, ja? Nehmen wir zum Beispiel den Namen Jesus. Darüber haben wir heute schon gesprochen bei dem Zettel, ja? Jeshua, die Bedeutung Rettung, Heil. Ich gebe euch doch einen Namen. Es lebt vor 3000 Jahren ein Mann in Mesopotamien mit dem Namen Avram. Avram, was bedeutet das? Av heißt Vater und Ram heißt erhoben, der erhobene Vater. Aber das Problem, meine Lieben, liegt daran, dass dieser Name ist ein Witzname. Warum? Weil dieser erhobene Vater hat keine. Der läuft durch seine Stadt und die Kinder schauen auf ihn und sagen, erhobene Vater hat keine Kinder. Ja? Und was passiert dann? Dann kommt der allmächtige Gott in sein Leben hinein. Und das Erste, was Gott ihm verheißt, ist die Nachkommenschaft. Und als Bestätigung dafür, dass er die Kinder bekommt, gibt Gott ihm in seinen Namen eine Buchstabe aus seinem eigenen Namen. Was ist der Name Gottes? Vier Buchstaben. Yud, Hey, Vav, Hey. Ja, vier. Wir kennen dieses Wort nicht. Wir kennen das nicht. Ja, wir können das heute kaum aussprechen, weil keiner weiß, wie das klingt. Das weiß nur eine ganz bestimmte Gruppe von den Zeugen. Ja? Die anderen wissen das nicht. Und Gott gibt ihm aus seinem eigenen Namen eine Buchstabe He. He ist eine göttliche Buchstabe. Ja? Und aus einem Avram, der erhobenen Vater, wird ein Abraham, der Vater vieler Völker. So erklären uns dann die Namen. Ja. Noch vielleicht ein Beispiel. Denken Sie bitte an, wissen Sie, mein Lieblingsbuch in der Bibel, das ist das Buch Ruth. Ich habe vor einem Monat in Oberstdorf die ganze Woche von morgen bis zum Abend nur das Buch Ruth ausgelegt. Genau. Im Buch Ruth kennen wir das, die eine von den Frauen, die Schwiegermutter, sie heißt Noemi. Ja, Noemi. Was bedeutet Noemi? Voller Schönheit, voller Gnade, die Schöne, das ist der Name Noemi. Als Noemi nach Bethlehem zurückkommt, sagt sie zu den Frauen, nennet mich bitte nicht mehr Noemi, nennet mich Mara. Was heißt Mara? Betrübte. Und die anderen Namen in diesem Buch, Ruth heißt Freund. Was heißt die Schwester von Ruth? Orpa? Orpa bedeutet Hinterkopf. Jemandem sich den Rücken zu wenden. Das ist ihr Charakter. Also nochmal, wenn Sie etwas mehr über eine Person wissen möchten, dann schauen Sie bitte auf den Namen. Boas. Weiß jemand, was heißt Boas? Boas heißt, in ihm ist die Stärke und die Kraft. Boas steht für den Herrn in dieser Geschichte, seine messianische Bedeutung. Er ist die Person, die Vollmacht hat, das Land, die Person und die Verheißung auszulösen. Das ist offensichtlich ein Bild für Jesus, für den Messias, ja. Okay, wo waren wir? Wir waren bei der zweiten Ebene. Das war ein Hinweis, ein Remes, ja. Jetzt kommen wir zur dritten Ebene. Das ist der Drasch. Wir müssen ein bisschen tiefer graben. Was war nochmal Drasch? Interpretative, homiletische Bedeutung. Wie funktioniert das? Zum Beispiel, Sie lesen etwas in der Bibel. Und dann kommen Sie zu einem Satz oder einem Wort, wo Sie dabei merken, ah, Moment mal, ich habe schon etwas Ähnliches irgendwo anders gelesen. Etwas Ähnliches oder eine Aussage oder ein Wort oder eine Idee, das habe ich schon irgendwo gelesen in eine andere biblische Geschichte. Und wenn Sie zu dieser anderen biblischen Geschichte gehen und hoffentlich erinnern Sie sich, was für eine ist es, ja? Und dann entdecken Sie, dass diese andere Geschichte ein Licht auf die erste Geschichte bringt. Sie kann euch diese Geschichte erklären. Wir werden gleich ein Beispiel aus der Bibel mit diesen Auslegungsmethoden anschauen. Die letzte Methode, Sod, ist ein Geheimnis, ja? Vielleicht kann mir eine oder der andere von euch aus dem Neuen Testament ein Beispiel nennen, wo buchstäblich dieses Wort gebraucht wird. Auf Griechisch heißt es Mysterium, auf Deutsch wird übersetzt mit Geheimnis. Geheimnisse des Reiches Gottes, das ist ja typisch so, richtig, danke. Und dann haben Epheser 2. Paulus spricht über ein Geheimnis. Welches Geheimnis? Epheser 2. Epheser 2 spricht er über ein Geheimnis, das früheren Generationen nicht offenbart wurde und jetzt in diese Generation klar geworden ist, ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Aus Pfingsten und Baptisten. Nein, Quatsch, ein neuer Mensch aus Juden und Nicht-Juden. Und das ist das, was wir heute erleben. Nicht wahr? Zwar ein bisschen unproportionell. Macht nichts. Macht nichts. Auf jeden Fall, das sind die guten Beispiele für so. Ja? Also, jetzt Folgendes. Es ist völlig legitim. Es ist völlig legitim, nicht nur eine, sondern mehrere Auslegungen über eine Bibelstelle zu haben. Das ist überhaupt natürlich nicht in dem Sinne entweder oder, aber wenn ihr ein bisschen hebräisch denken wollt, dann ist das völlig legitim. Denkt bitte an die Aussage, die Tora hat 70 Gesichter. Ein Beispiel von Jesus, Matthäus 13, Vers 52. Ich glaube, wir machen bald eine Pause. Jesus sagt, jeder Schriftgelehrte, also der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Neues und Altes bedeutet Folgendes: Wenn ich etwas im Neuen Testament lese, dann frage ich mich, habe ich in der Bibel schon etwas Ähnliches gelesen? Und dann gehe ich in die hebräische Bibel hinein, besonders in der Matthäus-Evangelium, das ist natürlich mein Lieblingsevangelium, besonders dort sind diese Parallele sichtbar. Warum? Was macht Matthäus? Er streut kleine Details, die mit der Geschichte Israels verbunden sind. Deswegen ist es so wichtig, die Geschichte Israels zu kennen. Und im Leben Jesu spiegelt sich die Geschichte Israels wider. Zum Beispiel, wir denken an seine übernatürliche Geburt. Eine Frau, die kein Kind erwartet, bekommt einen Kind. Wenn ein Jude diese Geschichte liest, was fällt ihm sofort auf? Er sagt, Moment mal, ich kenne eine solche Geschichte. Ich kenne eine solche Geschichte aus der Bibel, Sarah. Die Frau von Abraham hat auch ein Kind bekommen, das sie nicht erwartet hat. Ja? Und dann lesen wir die Geschichte von Jesu weiter. Und dann erfährt man, dass der Vater, wie heißt er denn? Josef. Ja? Und dieser Josef hat was? Er hat Träume. Ja, der Engel Gabriel. Und dann sagt ein Jude, Moment mal, ich kenne einen Josef, der Träumer. Versteht ihr? Ja? Ich kenne einen Josef, der Träumer kann. Ja, der Sohn Jakobs. Ja, wohin haben denn Josef aus dem Alten Testament seine Träume geführt? Nach Ägypten. Wo geht der Josef mit seiner Familie, mit Maria und Jesus? Sieht ihr diese Parallelen? Spürt ihr das, ja? Und was passiert? Was passiert dort in Ägypten mit Josef und seiner Familie? Sie fliehen dahin vom Hungersnot, ja? Und dann gibt es noch eine Personage, der Herodes. Der Herodes, der böse König, der alle neugeborenen Kinder umbringt. Ach, Moment, sagt ein Jude, ich kenne das. Woher? Der Pharao. Der Pharao, der böse König, auch die jüdischen Kinder umgebracht hat. Und dann kommt die fantastische Rettung, ja. Also wir kennen das alles aus der Geschichte von Mose. Und dann passiert der Auszug aus Ägypten. Und wo kehren die Maria und Josef zurück? Sie kehren zurück nach Israel. Ja? Also ich habe euch die zwei parallelen Geschichten erzählt, die in eine Geschichte gebunden sind zusammen. Und was ist das wichtigste Instrument, das wir dabei gebrauchen können? Achtung, jetzt kommt ein neuer Begriff, die assoziative Logik. Die assoziative Logik, Assoziation, ja, verstehen Sie dieses Wort? Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause.